Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Lasst uns Gottes Wort aufschlagen in 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6. Titel meiner Predigt lautet Falscher und wahrer Reichtum, Geld im Licht des Evangeliums. Und ich lade euch ein, aufzustehen, wenn wir Gottes Wort hören. Also hört Gottes irrtumsloses, wahres Wort. 1. Timotheus 6, Abvers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Amen. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, dass du sprichst. Danke, Herr, für dieses wichtige Thema, Herr. Ja, gib mir Freiheit, wirklich zu predigen, was dein Wort sagt. Ich bete aber auch, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir annehmen, was du sagst. Ich bete, dass du Überführung schenkst, dass du neues Leben schenkst heute durch dein Wort. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dein Reden und so wollen wir uns ausstrecken nach dem, was du verheißen hast. Und du hast gesagt, dass dein Wort nie leer zurückkommt. Und so stellen wir uns auf diese Verheißung und beten, Herr, dass du Herzen erwächst, dass du uns näher zu dir führst und dass wir deinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher werden. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ja, ihr habt das vielleicht schon gesehen. Wir befinden uns in der Themenreihe Endlich zu Hause. Und genau, da ist die Folie Endlich zu Hause. Und in dieser Themenreihe, da wollen wir uns angucken, wie man sich im Haus Gottes, in der Gemeinde verhält. Wir sind ja, dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben, Teil der Familie Gottes. Und in jedem Haus gibt es, ich sag mal, Spielregeln oder eine bestimmte Art und Weise, wie man Dinge angeht. Und wir wollen uns in dieser Predigtreihe bestimmte Themen aus den Pastoralbriefen anschauen. Und heute, habt ihr ja schon gehört, geht es um Geld. Vielleicht bist du das erste Mal hier und denkst dir, jetzt weiß ich, das ist eine Sekte, die wollen meine Kohle haben. Keine Sorge, wir sprechen nicht jeden Sonntag über Geld. Aber es ist ein wichtiges Thema. Ja, also jeder von uns hat entweder mehr oder weniger Geld. Deswegen müssen wir gucken, okay, was will denn Gott? Wie sollen wir damit umgehen? Welche Haltung sollen wir zum Geld haben? Und wie ist das eigentlich mit dem Geben von Finanzen? Ja, also es gibt ja Kirchen, die zahlen Kirchensteuern oder so. Wir leben das Prinzip des Zehnten. Wir werden uns das alles anschauen und welche Rolle Geld in unserem Leben spielen sollte, was wahre Reichtum ist und wie du wirklich zufrieden sein kannst. Ich glaube, jeder von uns möchte ein zufriedenes Leben leben. Keiner möchte sagen, oh, ich möchte eigentlich unzufrieden sterben. Das wäre interessant. Nein, wir wollen alle zufrieden sein. So. Und der Apostel Paulus schreibt hier einem jungen Pastor, dem Timotheus, der war der Pastor oder der Leiter der Gemeinde in Ephesus. Und Paulus warnt den Timotheus vor sogenannten Irrlehrern. Also Leute, die im Namen Jesu reden, aber die Lehren Jesu pervertieren, nicht im Einklang mit dem sind, was Jesus wirklich gesagt hat. Und Paulus sagt, pass auf, diese Irrlehrer, die haben ein Ziel. Ein Ziel, das liest du hier am Anfang von Kapitel 6. Und das ist es, mit der Frömmigkeit, mit dem Glauben Geld zu machen. Sie wollten sich die Taschen vollschlagen, deswegen sind sie nicht beim Evangelium geblieben, sondern haben über irgendwelche Register gesprochen und was man essen darf und was nicht und haben versucht, die Leute an sich zu binden. Und Paulus sagt dem Timotheus, das ist nicht die Art und Weise, wie du unterwegs sein solltest. Und tatsächlich sind das ja nicht nur Dinge, die damals waren, sondern auch heute noch. Hören wir von Pastoren, von Predigern, von irgendwelchen Sektenführern, die darauf aus sind, das Geld der Leute zu bekommen. Ich hatte diese Woche ein Reel gesehen von einem Pastor in Amerika, der seiner Gemeinde gesagt hat, Gott hat mir gesagt, jeder von euch soll mir $2,000 geben. Ja, also wenn ich das sagen würde, wenn Stefan das sagen würde, dann rennt, ja. Aber wir sagen das nicht, Halleluja. Und dann kam eine Frau nach vorne und das ist ja nicht so, dass du dann einfach diese $2,000 geben sollst. Nein, du sollst nach vorne kommen vor Hunderten von Menschen. Und dann wurde gesagt, ja, was die Person gegeben hat. Und da kam eine Frau nach vorne mit einem kleinen Kind an der Hand und diese Frau meinte, ja, ich gebe $1,300 oder so. Und der Pastor sagt, hast du mich nicht verstanden? $2,000! Ja, ich gebe das nachher. Hast du mich nicht verstanden? $2,000! Das ist krank, oder? Aber sowas gibt es tatsächlich auch heute noch. Auch eine Veranstaltung in Deutschland, wo ein Pastor Leute nach vorne ruft und ihnen die Hände auflegt und sagt, du wirst Millionär, du wirst Millionär, du wirst Millionär. Und dann sagt er und spricht ganz breit davon, ja, gib mir die ganze Kohle, so gefühlt. Es gibt Pastoren, die kaufen sich nicht nur ein Jet, sondern mehrere Jets. Und das will natürlich alles Gott gesagt haben. So sollen wir nicht mit Finanzen umgehen, so sollen wir nicht darüber denken. Deswegen ist es wichtig zu sagen, nein, das zentrale Thema des christlichen Glaubens ist es nicht, dass es mir gut geht, dass ich immer reich bin, immer gesund bin, sondern der zentrale Inhalt unseres Glaubens ist Jesus Christus. Und jetzt lasst uns in den Text schauen, weil der Text gibt uns drei Dinge, die wir beachten sollten im Umgang mit Geld. Okay? Also der erste Punkt, Vers 6, was ist wahrer Reichtum? Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Okay, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Diese Lehrer da in Ephesus, die hatten einen Gewinn, den sie haben wollten und das war Money, Geld. Aber Gott sagt hier, dass es einen Gewinn gibt, der viel größer ist als alle anderen Gewinne, die du haben kannst. Und das ist die Gottseligkeit gemeinsam mit Genügsamkeit. Dieses Wort Gottseligkeit könnte man auch mit Frömmigkeit übersetzen oder Gottesverehrung oder Gottesfurcht. Und was ist der Inhalt von dieser Gottseligkeit? Paulus sagt etwas über die Gottseligkeit in Kapitel 3, Vers 16. Hier sagt er, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der Frömmigkeit, der Gottesfurcht, kannst du auch sagen. Er, der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Was ist das Geheimnis der Gottesfurcht? Was ist das Zentrum der wahren Frömmigkeit? Es ist Jesus Christus. Paulus zitiert hier wahrscheinlich in Kapitel 3 einen Hymnus oder er hat selber etwas zusammengeschrieben. Und gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht ein Hymnus war, ein Lied, was die frühe Kirche sich zugesungen hat. Was steht da? Jesus Christus ist der ewige Gott, der Fleisch angenommen hat. Er ist der, der am Kreuz stellvertretend für Sünder gestorben ist, aber wurde auch im Geist gerechtfertigt, weil seine Auferstehung bewiesen hat, dass er der ewige, lebendige Gott ist, der regiert. Er ist der, der von den Engeln gesehen wurde. Und alle dämonischen Mächte wurden entmachtet, weil sie gesehen haben, dass Jesus Christus der ewige Herr und Gott ist. Und Jesus Christus ist der, der zu Rechten des Vaters in der Herrlichkeit sitzt. Und von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Jesus kommt wieder. Was ist das Zentrum der Gottesfurcht? Was ist das Zentrum des wahren, echten Glaubens? Es ist nicht Wohlstand, es ist nicht Gesundheit, es ist Jesus Christus allein. Amen. Amen. Und diese Gottesfurcht, diese Gottseligkeit, die macht etwas mit dir. Sie macht dich nämlich genügsam. Meine Frage an dich, hast du diese Gottseligkeit? Kannst du gemeinsam mit Paulus sagen, wie Paulus hier in 1. Timotheus 1, Vers 15 spricht, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Kannst du das sagen? Hast du die wahre Gottseligkeit? Kannst du sagen, dass dir deine Sünde und Schuld vergeben ist? Wenn die Antwort ja lautet, was willst du mehr? Was willst du dann noch mehr? Gott, der Vater, gibt seinen Sohn. Jesus Christus, der Sohn Gottes, stirbt für dich am Kreuz. Der Heilige Geist kommt und schenkt dir neues Leben und du hast ewiges Leben. Gnade, Friede und Freude wurde dir zuteil. Was gibt es denn noch Größeres als das? Welcher Reichtum könnte größer sein als ewiges Leben und das Wissen, dass dir deine Schuld vergeben ist? Es gibt keinen größeren Reichtum. Und wenn ich das weiß, dann bewirkt das in mir Genügsamkeit, Zufriedenheit. Und Zufriedenheit, Genügsamkeit ist ja ein Thema unserer Zeit. Ne? Ja. Bisschen Achtsamkeitsübungen und so. Oh, ich werde mir bewusst, was ich alles habe, dass ich atmen kann, Meditation, Yoga und hast du nicht gesehen. Aber ich will dir eins sagen. Genügsamkeit ohne Gottseligkeit bringt dir nichts, kann dich sogar in die Hölle bringen. Genügsamkeit ohne Jesus Christus zu haben, da hast du nie genug. Du kannst noch so viel Geld haben, du wirst geistlich bankrott sein. Aber wenn du die Gottseligkeit hast, dann bist du wirklich reich. Dann bist du wirklich, wirklich reich und du kannst zufrieden sein mit dem, was du hast. Und das ist der zweite Punkt. Wie sollten wir mit Reichtum, mit Geld umgehen? Wie sollen wir darüber denken? Wir sollen zufrieden sein. Zweiter Punkt, zufrieden sein. Denn unser Alltag beweist uns, dass Gott uns versorgt. Schau mit mir wieder in den Text, Vers 7 und 8. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Du musst nur in deinen Alltag schauen und dann gibt es genug Gründe, um zu danken. Hast du heute Morgen gefrühstückt oder gestern? Ich habe jetzt beispielsweise nicht gefrühstückt, aber hattest du gestern was zu essen? Hast du Klamotten an? Ja, zum Glück hat jeder was an. Dann hast du einen Grund, um zu danken. Konntest du heute irgendwo schlafen, irgendwo deinen Kopf hinlegen? Dann hast du einen Grund zu danken. Denn, und das dürfen wir nie vergessen, wir nehmen das so als selbstverständlich. Naja, ich habe was zu essen, ich habe Kleidung an. Aber der Mensch hat all das nicht verdient. Aufgrund der Rebellion gegen Gott, Adam und Eva, ja, vielleicht erinnerst du dich nochmal dran, da hat der Mensch gar nichts verdient, da hat der Mensch den Tod verdient. Und was schenkt Gott? Er versorgt Adam und Eva, er kleidet sie in ihrer Nacktheit. Gott ist dein Versorger, selbst wenn du nicht an Gott glaubst. Ich möchte dir sagen, selbst wenn du seine Existenz leugnest, Gott versorgt dich ganz höchstpersönlich. Er lässt gerade dein Herz schlagen und wenn er will, dann schlägt es nicht mehr. Er ist dein Versorger. Er ist der, der dir Gnade und Liebe schenkt. Schau auf dein Leben und sag mal Danke. Weißt du, mir hilft es, dass ich vor dem Essen bete. Und ich habe das früher ein bisschen verworfen, weil ich dachte, dass es irgendwie so eine religiöse Floskel ist, bis Gott mich überführt hat und mir deutlich gemacht hat, nee, es ist gut, Danke zu sagen. Nicht nur als Ritual, ja, ich esse, oh, danke Vater, happa happa und jetzt so esse ich. Nein, 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 nein. Das Gebet vor dem Essen, das macht dir nochmal deutlich, dass all das, was du auf dem Tisch hast, Gnade ist. Es kommt von Gott, es kommt von Gott. Manchmal sind wir Christen Deisten. Wir denken, Gott hat die Welt gemacht und dann hat er sich zurückgezogen. Das ist aber Blödsinn. Gott erhält dich gerade aktiv. Vielleicht sagst du, oh, ich habe aber keine krassen Reichtümer, ich habe keine Villa und keinen Pool. Habe ich auch nicht. Aber dann sagt Gottes Wort, du hast trotzdem einen Grund, zufrieden zu sein. Wenn deine Grundbedürfnisse gestillt sind, dann hast du einen Grund, dankbar zu sein. Und Gottes Wort erinnert uns daran, ja, wie wir in die Welt hineingekommen sind. Also wir hatten ja jetzt hier ein paar Väter und Mütter. Und ich glaube, das kann auch Dominik bezeugen, ne, bei der Geburt von der süßen Salome. Da kam sie nicht mit Reichtümern und einem Sack voll Geld, sondern nackig, ohne nichts. Und weißt du, das ist nicht nur bei den Babys so, sondern das war bei dir auch so. Du bist mit nichts in die Welt gekommen. Und weißt du was? Du wirst auch mit gar nichts in die andere Welt hineingehen, ins Jenseits. Du kannst nichts mitbringen, mitnehmen. Ja, so die ganzen Ägypter und Pharaonen, die haben ja in den ganzen Pyramiden so viel Essen gelagert und so viel Reichtümer und irgendwelche Öle und Parfum und haben sogar Frauen getötet, damit sie junge Frauen im Jenseits haben. Ja, das ist alles Staub und Asche, das wird dir doch nichts bringen in der Ewigkeit. Und wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben, dann rückt es unsere Liebe zum Geld ins rechte Licht, hoffentlich zumindest. Denn wir sollten die Realität vor Augen haben und die Realität ist, dass all das, was du hier hast, zusätzlich zu dem, was du unbedingt zum Leben brauchst, unnötig ist. Das heißt nicht, dass es falsch ist, ja, und das heißt auch nicht, dass du alles weggeben musst. Nein, hier wird ja der Besitz an sich nicht verurteilt, nur es wird gesagt, lieber Mensch, und wenn du an Jesus Christus glaubst, lieber Bruder, liebe Schwester in Jesus, fokussiere deine Augen auf den wahren Reichtum, wenn du versorgt bist, dann danke Gott. Dann danke Gott, sei dankbar. Wir haben genug Grund, um Danke zu sagen. Ich möchte dir auch weitergeben, dass du vielleicht abends, bevor du schläfst, einfach mal Danke sagst. Gott hat dich nicht nur versorgt mit Essen, sondern mit Kleidung, mit einer Toilette, mit Medizin, mit all dem. Wir haben genug Grund, um dankbar zu sein. Wir brauchen eigentlich nicht mehr, oder? Brauchen wir mehr? Naja, diese Welt sagt dir das, du brauchst ständig mehr. Leg das und das an, versuch's mal mit Krypto, mach mal das, mach mal jene Social Media, da gibt's ganze Strategien, die dir zeigen, wie du mehr und mehr und mehr Geld machst. Aber Leute, was bringt mir ein Reichtum, mit dem ich nichts habe? Ich nehme all den Reichtum und dann ist er irgendwann weg und dann stehe ich vor dem lebendigen Gott. Und was hat mir dieser ganze Schrott gebracht? Nichts. Deswegen sollten wir einen rechten Umgang mit Geld und Finanzen und Reichtum haben und alles, was wir tun und alles, was wir haben, im Lichte der Ewigkeit betrachten und sehen. Amen. Okay. Und die Bibel warnt tatsächlich vor einem ungesunden Gebrauch von Geld. Sie warnt vor dem falschen Reichtum. Lasst uns nochmal in den Text schauen, Vers 9 und 10. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Paulus warnt davor, warnt bei den Irrlehrern davor und warnt auch in unserem Leben davor, Gott selber durch die Worte von Paulus, dass wir gucken, worauf unser Leben fixiert ist. Haben wir diese Gottseligkeit? Ist alles in unserem Leben fokussiert auf den einen, der war, der ist und der kommen wird? Ist er unser wahrer Reichtum oder ist es irgendetwas anderes? Und wenn es die Liebe zum Geld ist oder wenn es irgendetwas anderes ist, außer Gott, dann ist es eigentlich ein Ausdruck unseres bösen Herzens. Ja? Und wir alle neigen immer wieder zu Dingen, die böse sind. Da kannst du ja auch einfach nur in dein eigenes Leben schauen und dann wirst du es sehen. Und wenn du bestimmt bist von Habgier, dann nimmt diese Habgier dich ein. Und was tut sie mit dir? Sie wird zum Fallstrick. Vielleicht kennst du die Bücher Herr der Ringe und Hobbit und so. Da gibt es ja den Gollum, ne? Und der hatte einen Ring, seinen Schatz. Und du siehst, wie er völlig zerfressen ist von diesem Ring, von diesem Schatz. Das ist sein Lebensinhalt. Und ihm ist es egal, was andere Leute denken über ihn, auch wenn er grottig aussieht und wenn er nicht gepflegt ist, auch wenn er nicht zu essen hat oder sonst was. Er will diesen einen Ring haben und sein ganzes Leben ist darauf fokussiert. Und so etwas kann die Liebe zu Geld mit deinem Leben machen, dass du zu Gollum wirst. Besessen von einem dämonischen Gott namens Mammon. Geld. Und was sagt das Wort Gottes hier? Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Lasst uns dankbar sein für das, was wir haben. Für das Geld, für die Versorgung, für deinen Job, für das Essen, für die Nahrung, die du hast. Aber fokussiere diese Dinge nicht. Fokussiere den Herrn an, mit ihm in Gemeinschaft zu sein, ihm ähnlicher zu werden. Wenn dein Fokus sich verstellt und wenn Geld und Macht dein Fokus wird, dann wird es dafür sorgen, dass du all das, was Gott gesagt hast, mit Füßen treten wirst. Das wird dich einnehmen und die Gebote Gottes sind dann zweitrangig. Du musst ja diesem Gott dienen, so wie der Gollum alles tut für seinen Ring, ja? So musst du dem Geld dienen. Und so viele Menschen sind schon in Verderben und Untergang, in Untergang hineingegangen, weil Geld ihnen wichtiger war. Familienväter, die sich mehr mit Geld beschäftigt haben, als mit ihren Kindern und sie zu erziehen in Jesus. Nicht nur Familienväter, auch Mütter und auch andere Leute, wo man alles fixiert. Man braucht diesen Einschatz und ich brauche doch mehr. Naja, du weißt ja, und dann hört man das öfters ja. Früher habe ich in Reichtum gelebt und jetzt geht es mir besser, aber ich möchte, dass es mir noch besser geht. Ich möchte, dass es meinen Kindern noch besser geht, dass ich ihnen noch mehr bieten kann und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und merkt ihr, das ist ein dämonischer Gott, den man damit anbetet. Das ist doch völlig dumm. Nicht aus der Sicht unserer Welt. Aus der Sicht unserer Welt, natürlich musst du so viel Kohle wie möglich machen. Aber aus der Sicht der Realität, aus der Sicht der Ewigkeit, ist es dumm. Weil was bringt dir denn ein Leben, was nett ist mit Reichtum, wenn du Millionen von Jahren in der Dunkelheit verbringst? Das ist dumm. Aber das ist mir ganz wichtig, wenn wir über Geld reden, dann sagt die Bibel hier nicht, dass das Geld böse ist. Vers 10. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Nicht der Gebrauch von Geld, nicht das Geld an sich ist böse. Geld ist nicht dämonisch. Aber die Liebe zum Geld ist dämonisch. Wenn sie dich in den Bann zieht und du alles dafür tust, wenn es nicht die Liebe ist zu Gott. Und diese Liebe nimmt einen ein und sie ist tatsächlich die Wurzel alles Bösen. Vielleicht schaust du in dein Leben und sagst, naja, ich habe nicht viel Geld, deswegen ist Geldliebe ja kein Problem. Ich stelle aber fest, dass wenn du wenig Geld hast, du vielleicht sogar noch mehr zu Geldliebe neigen kannst. Weil du dann bestimmte Dinge, bestimmte Gebote, bestimmte Gesetze, staatliche Gesetze, mit Füßen trittst. Wie ist das beispielsweise mit Schwarzarbeit? Was ist denn die Wurzel von Schwarzarbeit beispielsweise? Ist es nicht die Geldliebe? Dass du Gott nicht vertraust und sagst, Gott, ich vertraue dir, dass ich nach deinen Geboten, nach deinen Ordnungen Geld verdienen darf. Nein, die Schwarzarbeit sagt, ich brauche das Geld, ich brauche es. Und deswegen brichst du Gesetze und Gebote, und das ist nicht gut. Das heißt nicht, dass du abgefallen bist oder so, aber es heißt, bitte, bitte vertraue Gott und danke Gott dafür, dass er dich versorgt und dass er dich versorgt auf eine Art und Weise, wo du nicht Geld mehr lieben musst und irgendwie schnell an Geld kommst, sondern du darfst Gott vertrauen und sagen, Gott, du bist mein Versorger und wenn ich Geld verdiene, dann redlich und auf eine richtige Art und Weise. Und das gilt für alles. Das gilt für alles. Die Liebe zu Geld sorgt bei vielen Menschen dafür, ja, und dazu, dass sie Unzucht Raum geben in ihrem Leben. Weil sie beispielsweise sagen, na ja, gut, jetzt habe ich mein altes Leben hinter mir gelassen, jetzt habe ich mehr und jetzt darf ich mir auch mehr erlauben. Paulus benutzt hier ein Bild für die Geldliebe und das ist eine Wurzel. Wenn du in einem Garten einen Baum hast, wo du weißt, dass die Früchte giftig sind, ja, tödlich, dann wirst du doch diesen Baum abhacken, oder? Weil du nicht willst, dass deine Kinder irgendeine Frucht davon zu sich nimmt und dann stirbt. Das willst du doch nicht. Deswegen musst du die Wurzel, wenn sie schon klein ist, rausreißen und ins Feuer werfen, weil es bösartig ist und schlimm und du willst das nicht. Und so soll es auch mit der Liebe zum Geld sein. Wenn du Geld mehr liebst, wenn du Geld in deinem Leben priorisierst, wenn Geld zu deinem Gott geworden ist, dann nimm diese Wurzel und schmeiß sie ins Feuer, da wo sie hingehört. Das ist ein falscher Gott, den wir nicht anbeten sollten. Heißt das jetzt, dass Geld schlecht ist? Nein, das habe ich schon gesagt. Geld ist nicht schlecht. Du darfst dankbar dafür sein. Du darfst auch klug sein. Ja? Wir sollen arbeiten gehen, unser eigenes Brot verdienen, sagt die Bibel. Übrigens noch vielleicht ein kurzer Hinweis. Die Bibel sagt, wir sollen unser eigenes Brot verdienen. Manchmal gibt es Menschen, die so hypergeistlich sind, dass sie sagen, ich muss nicht arbeiten, ja, weil ich warte auf meine Berufung. Und wenn ich in meiner Berufung bin, dann können wir darüber reden. Nein, die Bibel sagt, du sollst für dein eigenes Brot sorgen. Also, wenn du noch nicht arbeiten gehst, geh arbeiten. Amen. Nicht um der Liebe des Geldes wegen, sondern um der Treue Gottes wegen. Und wenn wir doch diese Worte hören, dann haben wir doch genug Grund, um zufrieden zu sein. Unser Gott hat alles gegeben. Wir sind gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und er versorgt uns. Reiß die Wurzel der Geldliebe aus deinem Leben. Und wenn du irgendwas anderes in deinem Leben hast, was dein Leben dominiert, dann reiß diese Wurzel raus und bete den wahren Gott an. Okay, das ist so der erste Teil meiner Predigt im Umgang mit Geld. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Geben von Finanzen, mit dem Geben von Geld in der Gemeinde? Manche von euch haben jetzt schon endlich auf den Punkt gewartet. Naja, wann spricht er denn darüber? Über den Zehnten. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Was redet er da? Naja, lasst uns mal Sprüche 3, Vers 9 bis 10 anschauen. Sprüche 3, Vers 9 bis 10. Hier heißt es in Gottes Wort, ehre den Herrn von deinem Vermögen und von den Erstlingen all deines Ertrags. So werden deine Speicher sich füllen mit Überfluss und deine Fässer werden von Most überfließen. Wenn ich über das Geben von Finanzen spreche, dann nicht, weil wir jede Woche und jeden Sonntag darüber lehren und die ganze Zeit sagen, gib Geld, gib Geld, gib Geld. Nein, ja, das wäre ungesund. Aber natürlich ist es wichtig, das ganze Wort Gottes zu predigen und auch zu predigen, was Gott an dieser Stelle sagt über das Geben von Finanzen. Und Gott gibt hier eine Verheißung in Sprüche 3, Vers 9 bis 10. Wenn wir Gott mit dem Geben von dem, was wir haben, ehren, dann wird er sich hinter uns stellen. An der Stelle muss ich sagen, dass ich teilweise theologisch meine Anfragen hatte, was das Geben des Zehnten angeht. Ich habe den Zehnten gegeben, als ich das erste Mal Gehalt bekommen habe. Für mich war das nie eine Frage, weil es klar war, irgendwie, ich möchte Gott ehren mit meinen Finanzen und Gemeinden müssen sich finanzieren, deswegen gebe ich den Zehnten so. Aber ich hatte theologisch meine Anfrage, weil ich nicht wusste, ist es wirklich ein Gebot des Herrn für das Volk Gottes, für das neutestamentliche Volk Gottes? Ist es immer noch gültig, das Geben des Zehnten? Und deswegen habe ich ein bisschen nachgeforscht und ich war erstaunt, war wirklich erstaunt, was das Wort Gottes an der Stelle sagt. Also, was meine ich mit dem Zehnten? Vielleicht sitzt du hier und denkst, hä, wovon redet der? Naja, wir als, oder die meisten Freikirchen und die meisten Kirchen in der Welt, ja, Deutschland hat ja so ein eigenes System mit den Kirchensteuern, aber die meisten Kirchen lehren das Geben des Zehnten. Und der Zehnte ist, dass wir alles, was wir haben, eigentlich Gott gehört, also 100%, aber wir geben Gott jeden Monat 10% von dem, was er uns gegeben hat. Und das ist etwas, was im mosaischen Gesetz ganz klar feststeht. Die Leute hatten damals ein richtiges Problem, als sie es nicht gegeben haben. Aber ist das denn immer noch für uns heute gültig? Okay. Eine Wahrheit, die ich dir auf jeden Fall mitgeben kann, ist, dass noch vor der Gesetzgebung durch Mose der Zehnte ein Prinzip war in der Bibel. Wir sehen das beispielsweise bei Abraham. In 1. Mose 14, du kannst dir diese Bibelstellen gerne einfach aufschreiben, um das nochmal selber nachzuforschen. 1. Mose 14 gibt es eine Begebenheit, wo Abraham dem König Melchisedek den Zehnten gibt von dem, was er hat. Und interessanterweise wird noch nie vorher gesagt, dass man irgendwie den Zehnten geben sollte. Er tut es einfach. Und wir sehen es auch in 1. Mose 28. Jakob muss vor seinem Bruder fliehen. Und er ist da in der Wildnis und hat einen Traum, begegnet Gott und daraufhin verspricht Jakob dem Ewigen, dass er ihm den Zehnten geben wird. Und das noch vor dem mosaischen Gesetz. Hier gibt es ein Prinzip, das noch vor dem Gesetz klar war. Und wir sehen das auf ganz, ganz, ganz prominent auf den ersten Seiten der Bibel, Kain und Abel, ja. Da steht zwar nichts vom Zehnten, aber wir sehen, dass Abel quasi Tiere gezüchtet hat und er die Erstlinge Gott geopfert hat. Also das Beste, das Erste. Und wir sehen das aber bei Kain, dass er anscheinend nicht die Erstlingsfrucht der Ernte gibt. Hier gibt es ein Prinzip, die Leute geben von dem Ersten, was sie haben, und sie geben 10% und das noch vor dem mosaischen Gesetz. Keiner musste ihnen das sagen. Und dann sehen wir ganz klar die Anweisung im mosaischen Gesetz, wo es ein Gebot für das Volk Gottes war. Israel sollte den Zehnten von allem geben. Und es gibt interessanterweise noch eine Regelung für die Leviten. Das waren die Priester damals, in 4. Mose 18, Vers 20 und folgende. Da heißt es nämlich, dass der Zehnte für die Versorgung der Leviten da ist. Die Leviten hatten keinen eigenen Anteil am Land. Ja? Sie waren da, aber sie hatten keinen eigenen Teil, wo sie gesagt haben, okay, das ist unser Land und deswegen sollten sie von dem Zehnten leben. Und die Bibel sagt an der Stelle, in 4. Mose 18, ab Vers 20, dass der Zehnte für die Leviten ist und dass die Leviten aber wiederum den Zehnten von dem Zehnten geben sollen. Wir schauen gleich ins Neue Testament, aber schaut mit mir gerne nochmal in Maleachi 3. Maleachi 3, Vers 8 bis 10, das ist das letzte Buch des Alten Testaments. Hier spricht Gott zu seinem Volk und sagt, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt nicht. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Gott sagt seinem Volk, ihr beraubt mich damit, dass ihr nicht den Zehnten gibt, weil der Zehnte gehört mir, so wie Steuern. Wenn wir nicht die Steuern geben, ja, dann kommt der Staat irgendwann und sagt, hör mal, das gehört nicht dir, das sind Steuern, es gehört dem Staat. Der zehnte Teil gehört Gott und Gott sagt, wer mir diesen zehnten Teil nicht gibt, im Alten Testament, wir gucken mal, wie es im Neuen Testament ist, im Alten Testament sagt er, der beraubt mich, der ist ein Dieb. Okay, das lehrt das Neue Testament. Jesus erwähnt einmal den Zehnten in Lukas 11. Und da spricht er mit den Pharisäern und er sagt ihnen, ihr Pharisäer, ihr gebt den zehnten Teil von allen Dingen, die ihr da habt, ja? Und was sagt er? Lasst das? Er sagt, nein, tut das weiter. Gebt den zehnten. Aber das Problem der Pharisäer war, dass sie den Zehnten gegeben haben, aber die Liebe Gottes nicht hatten. Sie haben nicht wirklich nach den Geboten Gottes gelebt. Sie waren gesetzlich, haben irgendein Formular gehalten. Ja, 10%, ja, hast du. Aber der Rest interessiert mich nicht. Aber das will Gott nicht. Gott will, dass wir den Zehnten geben und dass wir treu sind bei dem, dass wir Gott lieben und den Nächsten lieben wie uns selbst. Also Jesus bestätigt tatsächlich im Neuen Testament, Lukas 11, Vers 42, das Geben des Zehnten. Und in den Briefen sehen wir das öfters, dass die Gemeinde zusammenkommt, am ersten Tag der Woche übrigens, das ist der Sonntag, der Tag der Auferstehung, der Tag des Herrn, nennt ihn das Neue Testament. Und dort sollen sie ihre Gaben zusammenbringen, um beispielsweise auch Kranke zu versorgen oder Glaubensgeschwister, die in Not sind. Aber nicht nur dafür, 1. Korinther 9, Vers 14 spricht ganz klar von der Anordnung, dass diejenigen, die das Evangelium verkündigen, auch vom Evangelium leben sollen. Und das ist eine interessante Parallele zu den Leviten. Der Zehnte wurde gegeben, damit die Leviten versorgt werden. Aber die Leviten sollten auch den Zehnten geben, weil der Zehnte ist für alle da, ja? Und wir sehen hier dieses Prinzip, der Zehnte wurde im Neuen Testament nicht aufgehoben, sondern nochmal bestätigt und auch nochmal erklärt, warum die Finanzen in der Gemeinde zusammenkommen sollen, um das Werk des Evangeliums, um die Ausbreitung des Evangeliums zu finanzieren, sich dahinter zu stellen und darin zu leben. Und ich kann mich daran erinnern, in meinem Theologiestudium hatte ein Pastor davon gesprochen, ja, dass er öfters über den Zehnten geredet hat im Laufe der Zeit. Und dann hat er gesagt, naja gut, im Neuen Testament, da sehen wir zwei Dinge, zwei Optionen mehr oder weniger. Ja? Entweder man gibt dem Zehnten oder halt alles. So. Oder man begibt sich irgendwo in der Mitte. Was will ich damit sagen? Wir kontrollieren das als Kirche überhaupt nicht, ob jemand den Zehnten gibt oder nicht. Das ist deine Sache zwischen Gott und dir. Das ist deine Angelegenheit. Aber als Prediger des Wortes Gottes ist es meine Aufgabe, zu verkündigen, was Gott sagt. Und das nicht mit dem Wissen, ah, ich werde irgendwie versorgt oder so, sondern mit dem Wissen, was sagt Gott? Was sagt Gott? Deswegen ist es so wichtig, dass jeder das Prinzip des Zehnten lebt. Und ich weiß von unseren Pastoren, dass sie das Prinzip des Zehnten leben und auch noch darüber hinausgehen. Warum? Weil Geld uns wichtig ist? Nein. Sondern weil wir damit ausdrücken, dass wir Gott vertrauen, dass wir zu ihm gehören und dass er der Versorger ist. Du gibst den Zehnten nicht, um dir Anerkennung und Wohlstand von Gott zu holen, sondern du gibst den Zehnten, weil es ein Gebot des Herrn ist und weil du damit ausdrückst, dass der Herr dein Gott ist, dein Versorger. Zwei praktische Punkte für das Geben des Zehnten, zwei praktische Dinge, die du mitnehmen kannst. Erstens, gib deine Erstlingsfrucht. So wie es hier in Sprüche heißt, gib von den Erstlingsfrüchten, gib von dem Ersten, was du hast. Manchmal in der Vergangenheit, da wurde ich versucht, den Zehnten am Ende des Monats zu geben, weil ich mir dachte, oh, oder beziehungsweise erst nachdem quasi das Geld vom Monat so mehr oder weniger ausgegeben wurde, weil ich mir dachte, boah, ich komme irgendwie nicht damit zurecht oder ich muss mal gucken, vielleicht passt das mit dem Zehnten, vielleicht nicht. Aber immer dann habe ich gesagt, nein, ich möchte die Erstlingsfrucht geben, weil ich damit mein Vertrauen ausdrücken möchte auf Gott. Er ist mein Versorger, ich liebe nicht Geld, sondern ich liebe den ewigen Gott und ich vertraue ihm einfach, dass er mich versorgt. Und so haben wir das als Ehepaar klar gemacht, dann, wenn das Gehalt kommt, geben wir den Zehnten, ohne Wenn und Aber. Ja? Und da diskutieren wir auch nicht, sondern wir geben das. Und wir vertrauen Gott, dass er uns versorgt. Und lass mich dir eins sagen, Gott hat uns nie im Stich gelassen, wirklich nie im Stich gelassen. Es war manchmal so, dass wir gesagt haben, boah, wir wissen nicht, wie wir irgendwie um die Runden kommen sollen, als Student, Ausbildungsgehalt und all das. Gott hat uns versorgt. Und ich möchte dir zusagen, dass Gott sich hinter seiner Verheißung stellt. Das sagt er in Sprüche, das sagt er in Maleachi, das sagt er auch im Neuen Testament. Sag ich damit, gib den Zehnten, du wirst reich? Nein, sag ich nicht. Das wäre eine falsche Herzenshaltung. Es wäre eine Herzenshaltung, mal gucken, ob ich hier drauf stehen kann. Das wäre eine Herzenshaltung, die wieder diese Geldliebe fördert. Aber das predigen wir nicht. Wir predigen, dass Gott sagt, dass er sich hinter der Verheißung stellt. Wenn wir geben, dann wird er uns segnen, wie auch immer. Aber wir werden versorgt werden. Und die zweite Sache, wenn du Kinder hast, dann lehre sie darin, den Zehnten zu geben, das Prinzip zu leben, dass 10% Gott gehört. Und wir geben Gott einfach diese 10%. Wenn dein Kind 10 Euro bekommt, dann kann es vielleicht ein Sparschwein haben oder so und dann gehört 1 Euro Gott. Und dann lernt man einfach darin, okay, gut, 10% gehören Gott, damit wir in diesem Prinzip leben, dass wir all das, was wir haben, von Gott ist und nicht von uns selber, sondern ein Geschenk Gottes. Bei all dem ist unsere Herzenshaltung entscheidend. Im Umgang mit Geld, beim Zehnten und bestimmt, vielleicht gibt es Situationen, wo man nicht den Zehnten geben kann, okay? Ja, also wie gesagt, das ist nicht heilsrelevant. Aber nimm Gott ernst, nimm Gott beim Wort. Und bei all dem habt eine richtige Herzenshaltung. 2. Korinther 8, Vers 9 sagt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Welcher Reichtum ist damit gemeint? Ist das irdischer Reichtum? Nein. Es ist ein Reichtum, der jeden irdischen Reichtum übersteigt. Und das ist das ewige Leben, das wir haben dürfen durch Jesus Christus. Und deswegen frage ich dich, bist du reich? Bist du reich? Und ich meine kein materielles Zeug, was irgendwann vergeht, sondern ich meine den Reichtum des Reiches Gottes. Hast du ewiges Leben? Hast du den Heiligen Geist in deinem Leben? Bist du von neuem geboren? Und viele sagen, ja, sehr gut. Wenn das nicht der Fall ist, guck mal, ich werde gleich da stehen und ich bitte dich darum, diesen Ort nicht zu verlassen, sondern umzukehren. Vielleicht umzukehren von deinem Reichtum, auf den du all dein Vertrauen gesetzt hast. Vielleicht diesen Götzen, wenn du ihn entdeckt hast, der Geldliebe aus deinem Leben zu reifen und auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, ich bitte dich um Vergebung, ich kehre um und ich bete dich allein an, Vater, Sohn und Geist. Denn Jesus Christus kam, er starb stellvertretend für Sünder am Kreuz. Er hat die Strafe getragen, die du und ich, die wir verdient haben, damit wir ewiges Leben haben, damit wir wahrhaft reich sein können. Mit einem Reichtum, der jeglichen irdischen Reichtum übersteigt. Lasst uns das mitnehmen. Lasst uns bekehren, wenn du Jesus Christus noch nicht hast, wenn du diese Gottseligkeit noch nicht hast. Ich werde nachher da stehen und wir dürfen jetzt aufstehen und beten, dass Gott uns immer wieder zeigt, wie herrlich er ist, wie groß und wie reich er ist und dass wir in ihm alles haben, was wir brauchen. Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder zurückführst zu deiner Wahrheit. Herr, und ich bete da, wo Herzen angerührt wurden, wo wirklich ja diese Wurzel in manchen Herzen vielleicht war, da bete ich, Herr, dass du diese Wurzel aufzeigst und dass da wirklich Umkehr geschieht, dass die Liebe zum Geld, dass dieser Götze beiseite gelegt wird, ins Feuer geworfen wird und dass wenn es Leute hier gibt, die dich noch nicht als Herrn angenommen haben, die Knie beugen und sagen, du allein bist mein Gott. Ich bete, Herr, dass du neues Leben schenkst. Leben, das dich als Herrn bekennt, wo du Herr bist und wo man sich dir unterordnet, mit all dem, was du gesagt hast. Jesus, darum bete ich. Und wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns versorgst. Wir danken dir für all das, womit du uns gesegnet hast, mit all den Finanzen, mit all dem Hab und Gut, auch mit all den Freundschaften, die wir haben dürfen. Und wir danken dir über alle Maßen, dass du uns gerettet hast in Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir ewiges Leben haben. Wir wollen nie vergessen, dass das der größte Gewinn ist. Gottseligkeit, mit Genügsamkeit, das ist ein großer Gewinn. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr, dafür. Schenk Gnade, dass keiner von uns abirrt durch die Liebe vom Geld, sondern dass wir dich vor Augen haben und dir allein dienen. Und so beten wir all das, was wir gebetet haben, im Namen Jesu. Amen.